Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ist jetzt schon mehrfach zum Rücktritt aufgefordert worden. Und die Feuilletons, die attestieren ihm recht einhellig, dass er von der Sache, für die er zuständig ist, allenfalls wenig verstehe. Der Streit um Berlinale-Chefin Trisha Tuttle, Weimers Interessenkonflikte zwischen seinem Amt und seinem Medienunternehmen, zuletzt die Nationalbibliothek in Leipzig, vor allem aber der Ausschluss dreier Buchhandlungen vom Buchhandlungspreis. Da gibt es viele Fragen. Einige stellte heute der Bundestag. Wir berichten gleich. Außerdem über das Drama Salzburg. Festspielintendant Markus Hinterhäuser und das Kuratorium liefern sich seit Wochen ein bühnenreifes Ringen um die Macht. Heute war Showdown. Dazu Barockoper, Rameau in Genf und Theater über Faschismus, Brecht in München. Vorgestern war Kulturstaatsminister Wolfram Weimer im Kulturausschuss des Deutschen Bundestags, um zu erklären, wie es dazu gekommen ist, dass drei Buchhandlungen ausgeschlossen wurden vom Deutschen Buchhandlungspreis. Und zwar, wie es hieß, aufgrund verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse. Was genau diese Erkenntnisse sind, die gegen politisch linke Buchhandlungen in Bremen, Göttingen und Berlin vorliegen, wurde auch im Kulturausschuss nicht klar. Heute dann stand Wolfram Weimer dem Bundestag Rede und Antwort in einer Aktuellen Stunde, beantragt von den Grünen. Unser Hauptstadtkultur Korrespondent Wladimir Balzer hat zugehört. Wladimir, auch die Grünen, die wollten wissen, was denn die Grundlagen für den Ausschluss waren und auch, ob die Buchhandlungen über die Gründe informiert worden sind. Wissen wir das jetzt?
Nee, das wissen wir immer noch nicht. Es wird immer wieder verwiesen auf den Geheimschutz. Wir reden da ja von dem sogenannten Haber-Verfahren, was inzwischen ja ziemlich berühmt geworden ist, wo also der Verfassungsschutz involviert wird bei der Überprüfung zum Beispiel von Vereinen, NGOs oder eben auch von kulturwirtschaftlichen Projekten wie Buchhandlungen. Wir wissen es noch nicht und das ist letztlich vielleicht auch der Kern des Problems. Und das war auch in der Aktuellen Stunde gar nicht rauszufinden. Das war ja eine Stunde, in der debattiert wurde, sehr emotional debattiert wurde.
Ja, dass es überhaupt eine Aktuelle Stunde gibt zur Kulturpolitik, das ist eher ungewöhnlich. Da wollten mindestens die Grünen jetzt was Grundsätzliches klären?
Das war auf Antrag der Linken, aber da ist man sich mit den Grünen auch ziemlich einig, dass es da um was Grundsätzliches geht. Und übrigens nicht nur Linke und Grüne, sondern auch die SPD, die eigentlich Regierungspartei ist, ist auch ein Gegner inzwischen von Wolfram Weimer, bemerkenswerterweise. Ein Kulturstaatsminister, den die Sozialdemokraten ja so in der Form auch gar nicht wollten. Es geht um einen Konflikt, der seit Tagen ausgehandelt wird, nämlich der Konflikt zwischen Kunstfreiheit und Extremismusbekämpfung. Und genau entlang dieser Linie entwickelte sich auch diese Aktuelle Stunde.
Was waren denn die Hauptkritikpunkte, wenn du sagst, es wurde emotional diskutiert?
David Schlesing zum Beispiel von den Linken, medienpolitischer Sprecher, der verteidigte Buchhandlungen eben nicht nur als kulturwirtschaftliche Orte, sondern eben als Orte der Demokratie und eben nicht als Orte, wo der Verfassungsschutz irgendeine Rolle spielen sollte.
Buchhandlungen sind keine konspirativen Räume, sondern öffentliche Orte der Lektüre, des Gesprächs und des Streits auch über radikale Utopien. Wer solche Orte unter Verdacht stellt, greift in jene Öffentlichkeit ein, auf die die Demokratie angewiesen ist.
Und ich habe schon die SPD erwähnt, zur Erinnerung, Regierungspartei, die sich eben auch gegen Wolfram Weimer stellt. Zum Beispiel Holger Mann, Leipziger Sozialdemokrat, der zum Beispiel auch wie Katrin Göring-Eckardt von den Grünen auf seine ostdeutsche Geschichte verwies, auf die ostdeutsche Demokratiegeschichte und da Gefahren sah während dieser Debatte, wenn es um den Eingriff oder Eingriffe des Staates geht.
Das beschreitet einen Weg weg von staatlich geförderter Kultur, die wir in Deutschland haben, zu Staatskunst. Und auch da sage ich, gerade als Ostdeutscher, wäre diesen Anfang.
Also Wolfram Weimer, der saß da auf der Regierungsbank sehr alleine, hätte sich auch theoretisch zumindest äußern können, hat er nicht gemacht und wirkte wirklich wie jemand, der in die Ecke gedrängt wurde. Verteidigt wurde er eigentlich nur von der Union.
Ja, und von wem?
Er wurde verteidigt zum Beispiel von Ottilie Klein, kulturpolitische Sprecherin der Union, die etwas Grundsätzliches sagte, wenn es um die Frage ging, was ich vorhin schon angesprochen habe, diesen Kampf oder diesen Konflikt zwischen Kunstfreiheit und Extremismusbekämpfung.
Wer unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpft, der gefährdet natürlich auch die Kunstfreiheit.
Und von der CSU waren ähnliche Töne zu hören. Michael Frieser zum Beispiel, der versuchte tatsächlich da nochmal ja etwas zu differenzieren zwischen Staatsgeld auf der einen Seite und Eingriff in die Kunstfreiheit. Das seien zwei unterschiedliche Dinge, die auseinandergehalten werden müssten.
Es besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Frage der Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit, so wie sie die Verfassung schützt, und der Frage der Förderfähigkeit, der Förderung durch den Staat. Es handelt sich um Steuergelder. Und wer diese Grenze verwischt, der tut das aus ideologischen Gründen. Das eine ist Meinungsfreiheit, das andere ist Förderung.
Also weit aus der Union, wie gesagt, die einzige Fraktion, die Wolfram Weimer dort verteidigt hat.
Ja, es gibt ja nicht nur aus der Politik Kritik an Wolfram Weimer, auch aus der Kultur, von den Medien, von Verbänden. Wie fest sitzt denn der Kulturstaatsminister noch im Sattel?
Er sitzt relativ fest im Sattel, weil er einfach ein Kandidat des CDU-Kanzlers ist. Ein persönlicher politischer Freund von Friedrich Merz. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass da Loyalitäten verloren gehen würden. Denn das würde man ja auch mit dem Kanzler in Verbindung bringen, wenn dieser Wolfram Weimer gehen müsste. Der Druck von der SPD ist, wie gesagt, stark innerhalb dieser Regierungskoalition. Aber was man aus Kreisen der SPD-Fraktion hört, man wolle es nicht drauf ankommen lassen. Da gäbe es noch ganz andere Spannungsfelder und Probleme innerhalb dieser schwarz-roten Koalition. Aber der Druck ist auf jeden Fall groß. Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich, dass Wolfram Weimer in absehbarer Zeit zurücktreten wird.
Die Aktuelle Stunde zur Affäre rund um den Buchhandlungspreis im Bundestag. Vielen Dank, Wladimir Balzer. Das erste Jahr von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer im Amt, das resümieren wir in Kultur heute am kommenden Dienstag. Jean-Philippe Rameau, der hat in Paris komponiert, als die Stadt die Hauptstadt der Welt war, in der die Künste blühten und der Geist, in der Mitte des 18. Jahrhunderts war das. Eine Zeit der Neuerungen, der Aufklärung und der ästhetischen Diskussionen. Und Rameau, der gilt als Erneuerer der Oper, der das meist mythologische Geschehen, das damals auf die Bühne kam, musikalisch sehr originell, mit vielen Klangfarben illustriert und das tatsächlich noch in barocker Pracht. Heute hat der französische Barock ein Zuhause in Genf. Intendant Aviel Kahn hat dort eine Reihe mit Barockopern auf den Spielplan gesetzt. Die ist sehr erfolgreich. Gestern hatte Rameaus Castore Pollux Premiere. Unser Kritiker Jörn-Florian Fuchs hat das gesehen. Castor und Pollux, ein Zwillingspaar, aber von unterschiedlichen Vätern, die schließlich beide von Zeus als Sternbild Zwillinge an den Himmel gesetzt werden. Ich habe Jörn-Florian Fuchs gefragt, wie glänzend das denn in Genf war.
Musikalisch war es schon spannend, wobei das ein Klang ist, den Leonardo Garcia Alarcón mit seiner Capella Mediterranea hier geschaffen hat, der nicht das ganz champagnerhafte, sprühende, den expressiven Klang, den man normalerweise auch bei Rameau durchaus gewohnt ist, durch Leute vielleicht wie Marc Minkowski oder Raphael Pichon, den hat er nicht geboten. Es ist eher ein bisschen einheitlich dirigiert, mit entsprechend bei den großen Tutti-Szenen dann schon, wo auch der musikalische Sternenhimmel mal aufgeht, aber insgesamt so ein bisschen zurückhaltend, finde ich. Und der Chor der Oper Genf, der hat sehr, sehr viel zu tun, der macht seine Sache recht gut und nehme ich auch gleich vorweg. Sängerisch war der Abend auch gut besetzt durch Renaud van Mechelen, der den Castor singt, und vor allen Dingen Andreas Wolf als Pollux. Diese beiden Brüder, die eigentlich ja der Kern der Handlung sind. Es ist ja auch eine große Geschichte um die Liebe von den beiden Brüdern. Und der eine, der sogar sagt, ja, ich gehe in die Unterwelt, weil ich eben meinen verstorbenen Bruder da zurückholen will.
Wir können mal reinhören in eine große Ensemble-Szene. Ja, für eine Live-Aufnahme klingt das ziemlich gut.
Ja, das klingt gut und das ist am Schluss auch schon diese große Szene, wo eben dann das ganze Universum, die Pracht des Universums auch beschworen und besungen wird und die Jupiter erweist sich ja wirklich als der buchstäbliche Deus Ex Machina und sagt, nee, also ihr seid jetzt alle unsterblich und wir sind dann alle happy. Das Publikum war dann durchaus auch happy und hat großen Spaß gehabt dann auch und es ist auch szenisch gegen Ende vor allen Dingen gelungen durchaus, weil es dann ein buntes Spektakel gibt, während vorher Edward Klug, der hier Regie und Choreografie macht, doch eine eher reduzierte Sicht hat. Es spielt viel mit Stühlen, mit Bänken auf oder vor oder mit denen agiert wird. Die Stühle bewegen sich manchmal auch wie von Geisterhand. Und der zweite Teil, wo es dann auch in die Unterwelt geht, das fand ich schon sehr problematisch. Wir haben nämlich Einkaufswägen und diese Einkaufswägen werden ineinander geschoben, auseinandergezogen. Da werden dann einzelne Tänzerinnen und Tänzer, die hier halt auch natürlich eine große Rolle spielen, wenn ein Choreograf am Werk ist, die werden da hin und her gefahren. Das ist sowohl unfreiwillig komisch, wie auch irgendwie gegen das Stück und gegen die Musik gerichtet. Das ist eine Ästhetik, ein bisschen ehrlich gesagt, der Hässlichkeit. Im Hintergrund übrigens gibt es die ganze Zeit eine Videoprojektion mit so Wolkenbildern, die sich ständig verändern. Das ist über diese 3 Stunden auch ein bisschen monoton. Also ich hatte den Eindruck, der Regie ist da nicht viel eingefallen.
Wird denn eine Geschichte erzählt, die von Castor und Pollux zum Beispiel?
Die wird ziemlich genau erzählt. Die beiden Brüder sind ja verliebt in Teller. Sophie Juncker hat das sehr, sehr gut auch gesungen. Und das kommt alles rüber. Also wenn man diese Geschichte einfach nachvollziehen will, das ist der Vorteil daran. Es gibt nicht 5 Ebenen, die irgendwie drüber geschichtet werden. Aber das zieht sich eben vor allen Dingen szenisch dann doch.
Ariel Kahn geht jetzt an die Deutsche Oper in Berlin zur nächsten Spielzeit, wird dort Intendant. Wie würdest du seine Zeit in Genf einschätzen?
Er hat den Spielplan wirklich sehr, sehr innovativ gestaltet. Er ist ins Risiko gegangen, hat viel bildende Künstlerinnen und Künstler und eben auch Choreografen ans Haus geholt. Einiges ist schiefgegangen, aber einiges war spektakulär gelungen. Und ich denke, diese Linie des Experimentellen und der Mut zum Risiko, das wird uns auch in Berlin begegnen. Da bin ich eigentlich erstmal optimistisch.
Jörn Florian Fuchs über Rameaus Castore Pollux in Genf. In Salzburg war heute erneut Krisensitzung bei den Festspielen. Der erfolgreiche Intendant Markus Hinterhäuser, der die Festspiele seit 10 Jahren leitet und das Kuratorium der Festspiele, die verstehen sich offensichtlich nicht mehr und das schon länger. Heute nun sollte eine Entscheidung fallen, ob Hinterhäuser bleibt oder nicht. Landeshauptfrau Caroline Edstadler sagte nach einer unerwartet langen Sitzung:
Es gab hier unsererseits ein Gesprächsangebot im Hinblick auf den aktuellen Intendanten und das wurde auch aufgegriffen. Es wird hier auch zeitnah ein Gespräch geben, dessen Ergebnis ich natürlich nicht vorgreifen kann und werde. Wir müssen im Kuratorium aber auch auf alle Eventualitäten je nach Ausgang dieses Gespräches gefasst sein und deshalb haben wir heute auch den Beschluss gefasst, die Vorbereitungen für die Ausschreibung der Intendanz und auch der Präsidentin, das war ja schon in der Vergangenheit auch bekannt und der Fall, entsprechend vorzunehmen.
Günter Keindelsdorfer hat das Ringen in Salzburg für Kultur heute und in den letzten Wochen verfolgt. Herr Keindelsdorfer, trotz Krisensitzung keine Lösung heute. Es wird ausgeschrieben, gleichzeitig mit dem Intendanten Markus Hinterhäuser verhandelt. Könnte der denn tatsächlich Intendant bleiben?
Es würde mich sehr wundern, wenn er Intendant bliebe. Meine Diagnose nach den heutigen Verlautbarungen, das Gemurkse geht weiter. Die Kuratoriumssitzung, Sie haben es gesagt, hat sehr lange gedauert, 6 oder 7 oder gar 8 Stunden. Da muss man sagen, die Berge kreisten und eine Maus ward geboren. Ich würde das Ganze so interpretieren, in Wirklichkeit scheint es um Vertragsstreitereien zu gehen. In den Augen des Kuratoriums endet der Vertrag mit Hinterhäuser nach dem kommenden Sommer. Markus Hinterhäuser wiederum geht davon aus, dass sein Vertrag bis 2031 gilt. Und nun werden die Rechtsvertreter hinter den Kulissen die Modalitäten aushandeln. Ich habe das Gefühl, die Festspiele wollen sich so kostenschonend wie möglich von Hinterhäuser trennen. Und es gilt jetzt das Motto, wer sich zuerst bewegt, hat verloren.
Ja, das ist ein Problem in einer ohnehin schwierigen Phase. Das Programm fürs nächste Jahr, das steht. Aber ansonsten Dresden gibt es viele Baustellen, im Wortsinne auch, nämlich Sanierungsbedarf an einigen Spielstätten. Auf einen möglichen Nachfolger, eine Nachfolgerin, da kommt also einiges zu. Und jetzt müsste ja erstmal ausgeschrieben und dann ein Verfahren durchgeführt werden. Und offen ist ja nicht nur die Frage der Intendanz, auch das Präsidium, also sozusagen die Etage darüber, ist neu zu besetzen. Das ist doch eine Menge.
Also wie das alles vonstatten gehen soll, kann man sich im Moment wirklich nicht vorstellen. Die aktuellen Verwerfungen treffen die Salzburger Festspiele ja in einer wirklich heiklen Phase. Das große Festspielhaus aus den 1960er Jahren ist akut sanierungsbedürftig. Diese Sanierung soll bis 2032 abgeschlossen sein. Kostenpunkt 400 Millionen Euro, also ein Riesenprojekt. Und das bringt einen Rattenschwanz an Problemen mit sich. Spielstätten müssen gefunden werden. Da ist immer wieder von der Salzburger Messe die Rede. Also das wird alles sehr, sehr schwierig. Und wer immer Intendant der Festspiele sein wird, er oder sie, wird da vor gewaltigen Herausforderungen stehen.
Wer käme denn in Frage?
Als Nachfolger, wenn Markus Hinterhäuser wirklich geht und gehen muss, wovon ich eigentlich immer noch ausgehen würde, als Nachfolger wird vor allem ein Name genannt, der von Nikolaus Bachler, der derzeit Intendant der Osterfestspiele in Salzburg ist. Nikolaus Bachler hätte sicher das Zeug, die Festspiele in dieser schwierigen Situation zu übernehmen. Er ist ein gestandener Kulturmanager, das hat er am Burgtheater und an der Bayerischen Staatsoper bewiesen. Er kann organisieren und er ist, anders als Markus Hinterhäuser, bei aller Durchsetzungsfähigkeit auch ein Mensch mit diplomatischem Geschick. Und diplomatisches Geschick ist in Salzburg zurzeit ganz sicher etwas, das man gut brauchen kann.
Günter Keindelsdorfer über die Zukunft der Salzburger Festspiele. Bei einer Krisensitzung des Kuratoriums heute gab es keine Entscheidung, ob Markus Hinterhäuser Intendant bleiben wird. Kommen wir zum Geschehen auf einer Bühne. Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy ist ein Drama von Bertolt Brecht aus dem Jahr 1943. Und dieser Arturo Uy, der ist eigentlich Adolf Hitler. Und der Aufstieg des Titelhelden vom Ganoven zum mächtigen Gangsterboss in Chicago der 20er Jahre, ein Gleichnis für den Aufstieg Hitlers, dessen Schreckensherrschaft sich, wie der Titel nahelegt, vielleicht hätte verhindern lassen, wären die Menschen ihm entschieden entgegengetreten. Das Thema ist aktuell, wenn rechtsextreme Kräfte stärker werden. Und deshalb hat Intendant Christian Stückel das Stück am Münchner Volkstheater auch mit aktuellem Bezug inszeniert. Ob das gelungen ist, weiß Christoph Leibold.
Natürlich ist da dieser viel zitierte Schlusssatz, einer der berühmtesten Sätze Bertolt Brechts überhaupt.
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem es kroch.
Der Satz ist so etwas wie die Quintessenz des Stücks und mithin der Grund, diese Parabel auf den Aufstieg Hitlers heute aufzuführen. In Zeiten, da faschistisches Gedankengut wieder vermehrt auf fruchtbaren Boden fällt. Auch Christian Stückel zielt in seiner Inszenierung auf die Gegenwart und will dabei doch das bei Brecht angelegte Gaunerstück bedienen. Das geht leider gründlich schief.
Mord, Schlechterei, Erpressung, Willkür, Raub und Schlimmeres. Duldung, Unterwerfung, Feigheit.
Brechts Chicago ist im Münchner Volkstheater ein Dining Room. Mobiliar und Wandverkleidung, Fliederfarben, geldig, aber geschmacklos. Ein Ort, an dem Geschäftsleute trinkend und tafelnd ihre Deals besprechen. Doch der Handel, in diesem Stück mit Gemüse und Grünzeug, läuft schlecht. Korrumpierbarkeit und kapitalistische Profitgier machen das System anfällig für die Machenschaften des skrupellosen Gauners Arturo Uy, der es nach und nach in seine Gewalt bringt. Christian Stückel inszeniert den aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Uy also wie ein Mafia-Kino-Epos. Davon zeugt nicht nur die filmische Musik, die die Handlung untermalt, sondern auch das Kostümdesign von Ausstatter Stefan Hageneyer. Geschäftsmänner wie Ganoven tragen Smoking, Nadelstreifen und weiße Dinnerjackets, dazu Lackschuhe oder Cowboystiefel, Trenchcoats, Pelzkragen, breitkrempige Hüte. Aber alles sieht so frisch von der Kostümabteilung geschneidert aus, bar jeder Patina, dass es nie die gewünschte Atmosphäre von Genre-Kino vermittelt. Eher drängt sich der Eindruck einer Motto-Party mit Verkleidungszwang auf. Das recht junge Ensemble verstärkt diesen Effekt. Es fehlt zwar nicht an Talent, wohl aber an reifer, abgebrühter Ausstrahlung, die es bräuchte für die Verbrecherposen. Anton Nürnberg beispielsweise als Arturo Uy, anfangs im Feinrippunterhemd und mit James-Dean-Tolle, wirkt im wortwörtlichen Sinne halbstark, also bestenfalls semi-gefährlich.
Als ich vor nunmehr 14 Jahren völlig perspektivlos in dieser Stadt hier in Chicago meine Laufbahn anfing, da hatte ich um mich nur 7 brave Jungs. Mittlerweile sind wir 30! Wir werden immer mehr!
Kunstnebel und schummriges Zwielicht sollen für cineastische Spannung sorgen. Aber wie meistens, wenn das Theater Kino imitiert, sieht es eher nach Vorabend-Fernsehspiel aus. Das größte Problem aber ist, dass die Inszenierung nicht nur ästhetisch, sondern auch inhaltlich nie dort ankommt, wo sie eigentlich hin will. In Brechts Parabel haben alle Szenen konkreten historischen Bezug. Auf den Reichstagsbrand zum Beispiel oder auf den Röhmputsch. So übersetzte Brecht den Aufstieg Hitlers 1:1 ins Gangstermilieu. Allein das wirkt mitunter reichlich gezwungen. Der Arturo Uy ist sicher nicht Brechts bestes Stück. Christian Stückel pfropft dem Ganzen nun aber zusätzlich unsere Gegenwart auf, streut aktuelle Anspielungen ein. Da passt dann gar nichts mehr zusammen.
Dies wütend, ruchlos und unverschämt, das muss aufhören. Dass eine Familie wie Ihre die Leidtragende ist dieser linksradikalen Politik. Das werde ich mit aller Kraft bekämpfen, das verspreche.
Da ist von der Lügenpresse die Rede oder von der Brandmauer zwischen Geschäftsleuten und Ganoven, die nicht fallen dürfe. Und irgendwann verunstalten AfD-blaue Wahlplakate mit Slogans wie »Hol dir dein Chicago zurück« die Bühne. Das ist überdeutlich und wirkt in der Kintop-Kulisse zudem nicht wie ein produktiver Bruch, sondern einfach nur deplatziert. Das Beste, was sich über diesen Theaterabend sagen lässt, ist, dass er redlich ist. Nur leider auch absolut nichtssagend. Weil er nichts über die Gegenwart aussagt, was man nicht schon wüsste. Und das auch noch schlecht.
Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy, inszeniert von Christian Stückel in München. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat uns schon beschäftigt in dieser Sendung und mit ihm beginnt auch Luca Pizzato in den Kulturmeldungen, nämlich mit der Diskussion um den Erweiterungsbau der Nationalbibliothek in Leipzig.
Ja, es hagelte ja Kritik an Wolfram Weimers Entscheidung, den seit 2018 geplanten Erweiterungsbau zu stoppen. Gestern Abend auf einer Veranstaltung in besagter Nationalbibliothek in Leipzig ruderte er nun zurück.
Mein politisches Interesse ist, die Nationalbibliothek größer zu machen. Wir sind uns einig, natürlich physisch, natürlich. Und wenn wir dafür bauen müssen, dann bauen wir. Aber natürlich auch digital und dort alle Möglichkeiten, die vielleicht noch ganz andere Dimensionen öffnen.
Der Erweiterungsbau ist damit also wieder auf dem Planungstisch. Die Deutsche Nationalbibliothek mit ihren Standorten in Leipzig und Frankfurt am Main sammelt und archiviert sämtliche deutschsprachigen Medienerzeugnisse. Kritiker hatten davor gewarnt, dass eine ausschließlich digitale Archivierung mit Risiken in Bezug auf Cybersicherheit und Datenverlust verbunden sei und aufgrund der Energieinfrastruktur sehr kostenintensiv wäre. Über die Aktuelle Stunde im Bundestag haben wir schon berichtet. Ausgerechnet heute wurden die Gewinner der Hauptpreise des Buchhandlungspreises bekannt gegeben. Ausgezeichnet in der Kategorie Beste Buchhandlung werden die Aegis-Buchhandlung in Ulm, der Kinderbuchladen Serifé in Leipzig und der Prinz-Eisenherz-Buchladen in Berlin. Die Gewinnerinnen erhalten jeweils 25.000 Euro. Weitere 5 bekommen in der Kategorie Herausragende Buchhandlungen je 15.000 Euro. Die russische Aktivistinnengruppe Pussy Riot fordert ihre Teilnahme an der Biennale in Venedig. In einem Schreiben auf der Plattform X, adressiert an Biennale-Chef Pietrangelo Buttafuoco, heißt es, wenn Buttafuoco Dissidenz unterstützen möchte, dann werden wir da sein. Nach Kritik an der geplanten Teilnahme Russlands an der Biennale hatte Buttafuoco angekündigt, auch staatskritische Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern einzuladen. Mit dem Beitrag auf X bewirbt sich dafür jetzt also Pussy Riot. Die Biennale in Venedig eröffnet am 9. Mai. Die meisten hätten seinen Tod für unmöglich gehalten. Doch Chuck Norris ist gestern im Alter von 86 Jahren gestorben. Bekannt wurde der US-Amerikaner und Kampfsportler Carlos Ray Norris Jr. als Actiondarsteller in Spielfilmen. Zum Beispiel Anfang der 70er als Gegenspieler von Bruce Lee in »Die Todeskralle schlägt wieder zu«. In den 90er Jahren übernahm er die Hauptrolle in der Erfolgsserie »Walker, Texas Ranger«. Darin hat er ebenfalls mit Kampfkunst Verbrechen bekämpft. Sein popkulturelles Vermächtnis jedoch reicht weit über seine Filme hinaus. Chuck Norris-Witze spielen humorvoll mit seinen vermeintlich übermenschlichen Fähigkeiten. In ihnen konnte Chuck Norris alles, sowohl Drehtüren zuschlagen, als auch Zwiebeln zum Weinen bringen. Die Universität Tübingen gibt ein geschnitztes Ahnenbild an die indigene Volksgruppe der Maori in Neuseeland zurück. Die hölzerne Skulptur Pooh der Hinematioro wurde vor fast 250 Jahren vom britischen Seefahrer James Cook nach London gebracht und über Umwege gelangte sie dann nach Tübingen. Wie sie in den Besitz von Cook kam, ist jedoch unklar. Nachdem die neuseeländische Regierung 2024 ein Restitutionsbegehren gestellt hatte, wird das Ahnenbild nun am 29. März an eine Delegation der Maori-Gemeinschaft Te Aitanga Ahauiti übergeben.
Luca Pizzato mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Der EU-Gipfel und die Reaktionen darauf, die stehen im Zentrum der Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.